Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Man hört es im Hintergrund, es ist ein bisschen laut, wenn man gerade Kollegen brabbeln hört. Ja, passiert halt. Wir sind hier auf der Motorshow in Essen. Martin, auf deinem Stand.
Ja, auf meinem Stand, auf unserem Stand, auf dem Stand von Ravenol, genau auf der Essen Motorshow 2024. Herzlich willkommen, lieber Thorsten.
Ja, Motorshow Essen. Ich habe meine Rundgänge schon hinter mir. Ich weiß gar nicht, wie viele Schritte ich gelaufen bin. Muss gleich mal gucken. Meine Uhr sagt, es sind 7.798. Wie viele Schritte hast du hinter dir?
Oh, warte mal. Das gucke ich mal eben nach. Tatsächlich, das interessiert mich wirklich. Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht so viel. Ich war jetzt ziemlich viel am Stand. Was war das? 7.000 hast du heute?
7.798.
Ja, pass mal auf, 11.986, mein Lieber.
Sportlich, sportlich. Junger Mann, ja, komm erst mal in mein Alter, dann kannst du auch nicht mehr so viel laufen.
Wo bist du denn rumgerannt? Du musstest ständig zur Toilette, oder was?
So schlimm ist es nicht. Ich war inzwischen wirklich einmal auf dem Klo, okay. Trotz meines hohen Alters.
Ich bin tatsächlich selbst überrascht über meine hohe Anzahl an Schritten. Hätte ich heute nicht mit gerechnet, gerade weil ich hier viel auch verbracht habe, mit Leuten gesprochen habe. Aber es zieht sich über den Tag ja hin und man macht hier ja, es sind ja auch Distanzen. Wenn man jetzt von hier, wir sind ja jetzt in Halle 8, rüber geht zum ADAC, Halle 3, ja, das sind schon ein paar Meter jedes Mal, genau.
Wahrscheinlich habe ich nicht so viele Schritte gemacht, weil ich meistens stehen geblieben bin und habe irgendwo mit Leuten gequatscht. Aber es ist wirklich so, du bist echt viel unterwegs, du triffst viele Leute. Die Motorshow in Essen ist früher mal nicht so motorsportlastig gewesen, wie sie jetzt wieder wird, finde ich zumindest. Und was mir am ersten Tag aufgefallen ist, was eigentlich immer so ein Pressetag war, man kann auch normale Tickets zu höheren Preisen kaufen. Es ist bumsvoll.
Ja, es ist seit heute Morgen schon wirklich ziemlich voll gewesen. Das hängt damit zusammen, weil es heißt Preview Day oder Pressetag. Aber man braucht keine Akkreditierung dafür. Es kann sich jeder Interessierte, glaube ich, für ein paar Euro mehr, frag mich nicht genau, wie viel es ist, aber ein entsprechendes Ticket zulegen und dann bereits hier am Freitag auf die Messe gehen, wenn es, so wie ich denke, noch nicht ganz so voll ist wie jetzt am morgigen Samstag oder am Sonntag, was natürlich auch damit zu tun hat, dass natürlich auch viele auch arbeiten am heutigen Freitag, ist ja ganz klar.
Na gut, also wenn ich hier so durch die Hallen gehe, ich glaube, dann arbeiten gerade mal nicht so viele, die sind alle hier.
Hardcore-Fans, ist ja gut, die braucht man ja auch. Freut uns ja, dass schon heute so viele da sind. Heute natürlich für mich sehr motorsportlastig, klar, ja. Das ist ja auch im Grunde der Grund, warum ich ja auch hier bin. Und ja, viele Gespräche schon gehabt und deshalb habe ich auch meine paar Meter schon hinter mir heute.
Ja. Früher war es ja so, die Messe war ja eigentlich so ein Treffpunkt, wo alles an Motorsportkalendern bekannt gegeben wurde. Autohersteller haben bekannt gegeben, wie sie neue Markenpokale hatten, wo sie fahren, was sie machen und so weiter. Das gibt es ja nicht mehr in der Form.
Naja, tatsächlich, das gibt es nicht. In der Tat wurde früher dann nur mal ein DTM-Kalender bekannt gegeben. Sowas passiert heute in allen Rennserien schon relativ früh. Wenn die Formel 1 sich da irgendwo committed hat, was ja schon relativ früh im Jahr passiert, dann ziehen die anderen Rennserien irgendwo alle auch nach, um natürlich auch für die Serie dann auch zu werben oder den Leuten Planungssicherheit zu geben. Pass auf, dann solltet ihr euren Urlaub nehmen, dann solltet ihr schon mal ein Hotel buchen. Und wenn wir allein überlegen, dass schon über Jahre hinaus das ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring terminiert ist, macht's auch Sinn. Und ja, tatsächlich findet, was irgendwelche großen Announcements betrifft, tatsächlich nicht mehr so viel statt. Also ist nicht, was ich jetzt gemerkt habe heute.
Lass uns mal zurückgucken. Letztes Jahr wurde hier bekannt gegeben, es gibt eine neue Rennserie, die nennt sich NES. Die hat dann für reichlich Wirbel auf der Nordschleife gesorgt. Viele Fans fanden die richtig scheiße. Man hat dagegen protestiert. Man hat die, also ich glaube, in Social Media wirklich fertig gemacht. Präsentiert damals auf dem Stand vom AVD. Da stehen heute drei verlorene Autos und man spricht gar nicht mehr drüber.
Naja, genau. Ich hatte vorhin mit jemandem ein kurzes Gespräch, der in dieses Thema involviert war, / ist oder was auch immer. Die offizielle Version ist ja...
Sie pausieren, haben Sie gesagt.
Ja, genau. Sie pausieren und wollten dem Ganzen aus sportlichen Gründen nicht im Wege stehen und setzen jetzt erstmal für 2025 aus. Ja, wobei mir dann off the record dann noch was anderes gesagt wurde. Ja, es war letztes Jahr, war es sehr unruhig um diese Serie herum. Es ist okay, wie sich das Ganze entwickelt hat und ja, wir sind ja Partner der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Wir sind da gut zufrieden. Auch der Kalender steht ja schon. Auch da gab es ja jetzt in dieser Woche Neuigkeiten.
Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Neuerung tatsächlich. Nicht hier bekannt gegeben worden, aber ich glaube vorgestern. Ne?
Genau, auch schon im Vorfeld, dass man das Thema Breitensport grundsätzlich nochmal hervorzuheben und dann ein NLS Light zu machen, wo dann die GT3-Fahrzeuge nicht dabei sind. Ich finde es gut, das ist jetzt richtig. Das ist im Grunde ja auch die Basis des Ganzen, da mal diese Privatteams da auf die Strecke zu bringen. Und finde ich gut.
Es leiht wirklich nicht mit D, sondern mit GHT, also das englische leicht. Das heißt, die schweren, die großen Autos starten dann nicht. In Richtung Breitensport, glaube ich, wirklich mal eine vernünftige Entwicklung. Da haben viele lange drauf gewartet.
Ja, und ich war jetzt vor zwei, drei Wochen nochmal beim Finale der NLS. Hat mir sehr gut gefallen. Wirklich auch eine gute Fanbase, die da ist und wirklich auch eine Nähe, eine Kunden, eine Besucherfreundlichkeit, die da an den Tag gelegt wird, wie man es eigentlich da auch gewohnt ist. Und es hat auch irgendwo was Verlässliches. Gut, früher hieß es VLN, jetzt heißt es NLS. Aber es ist halt Langstreckensport auf der Nürburgring-Nordschleife. Im Grunde, da weiß man, was man hat. Da fährt man hin, hat einen guten Tag mit der Familie, mit Freunden, wie auch immer. Schön, wirklich.
Wo wir auch mal drüber reden müssen, ist ein Stand, der etliche Hallen von dieser hier entfernt ist, wo du gerade deinen Stand hast. Das ist der Stand vom ADAC. Da steht ein blaues Auto mit welchem Schriftzug?
Da steht ein blau-gelbes Auto mit einem Pferd drauf, einem Mustang und dem Schriftzug Ravenol
drauf. Da drauf wollte ich hinaus.
Und wenn du die Windscreen dir angeguckt hast, ist da bereits das neue DTM-Logo abgebildet mit der Ergänzung 2025. Das ist der Ford Mustang GT3 von HRT. Ford Performance, der nächstes Jahr unter anderem in der DTM starten wird.
Das bedeutet jetzt aber nicht, wenn er in Ravenol-Farben dasteht, dass du nächstes Jahr bei der DTM ins Lenkrad greifst.
Nein, das wäre weder für das Auto noch für mich selbst gut. Da gibt es die Experten, die das können. Aber ich freue mich drauf. Im Rahmen des NLS-Laufs am Nürburgring ist auch der Wagen auf der Strecke gewesen. Es hat getestet, da noch in Carbon-Optik. Und auch da war schon, ja, es kribbelte. Der Sound war natürlich schon da, sorgte auch da schon für, ja, ich sag mal, Blitzlichtgewitter, für Aufmerksamkeit. Und ich freue mich wirklich schon auf den Saisonstart nächstes Jahr. Natürlich freue ich mich auf alle Autos, die da sind. Es wird sicherlich noch sehr spannend werden, wie das Fahrerfeld, das Teamfeld aussehen wird. Wir haben ja auch einige Partner da, die da an den Start gehen. Wir sind ja Partner auch der Rennserie. Aber natürlich über jeden neuen Hersteller, jedes neue Fahrzeug, was da dann zu sehen sein wird, freut sich am Ende natürlich auch eine ganz wichtige Gruppe, nämlich der Fan. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieses Fahrzeug sicherlich seine Fans und seine Freunde haben wird und in der Startaufstellung dann nochmal für immense Aufmerksamkeit sorgen wird.
Es klebte noch kein Name eines Fahrers drauf. Kannst du was verraten?
Nein, das kann ich nicht. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich es einfach auch noch nicht weiß. Also ich weiß es tatsächlich nicht.
Sobald du es weißt, wirst du es uns verraten in einer der nächsten Folgen. Nehme ich an, hoffe ich, nagel ich dich jetzt drauf fest.
Das werde ich sicherlich machen. Gut. Wahrscheinlich wird allerdings das schon bekannt gegeben, bevor wir unsere nächste Folge aufnehmen werden. Aber wir werden dann sicherlich darüber reden. Es gibt sicherlich Ideen, wer es sein könnte. Ich weiß, wer es nicht sein wird.
Verrat, wer wird es nicht sein? Wer darf jetzt sich einen neuen Job suchen?
Nein, wir warten einfach mal ab, was da kommen wird.
Okay, ich dachte, du schmeißt jetzt irgendwie so einen Namen raus. Wir können das ja mal machen. Also ich könnte dir auch mal einen Namen rausschmeißen. Ich sage jetzt mal, Christian Abt wird nicht fahren.
Nein, das kann ich mir genauso wenig vorstellen wie Thorsten Tromm und Martin Huning.
Ja. Und ich habe auch gehört, Klaus Ludwig hat auch kein Interesse.
Ja, wobei der Name Ludwig und Ford ja ganz gut zusammenpassen würde.
Okay, es bleibt spannend. Du willst nichts verraten?
Nein, tue ich nicht.
Okay, DTM haben wir angesprochen, geht kommenden Jahr mit einem neuen Auto mit an den Start. Wie siehst du generell die Entwicklung der DTM? Wird es nächstes Jahr ein ähnliches Starterfeld geben oder Autokrise? Wird die da ihre Spuren hinterlassen?
Also ich sehe das Starterfeld, also ich bin da optimistisch. Das, was ich im Moment weiß, beziehungsweise was ich zu hören bekomme, hört sich sehr gut an, so dass wir da mindestens auf das Starterfeld kommen sollten, was jetzt 2024 schon im Grid gestanden hat. Es kann sich natürlich gerade in Zeiten wie diesen innerhalb von Tagen oder Wochen, gerade wenn es um finanzielle Themen geht, vieles so schnell ändern, dass wir erst eine Garantie haben, wenn, keine Ahnung, wenn das Feld komplett announced ist oder wenn sich wirklich alle verbindlich committed haben, dann kann man einen Strich drunter machen und die Zahl addieren. Es wird schon ein großer Teil der Bestandsteams wird wieder antreten. Das ist ja auch allgemein bekannt. Ja, und dann schauen wir mal, wer da noch so dazukommen könnte.
Also ich weiß, im Rahmen einiger Rennen wird der Next Gen Cup mitfahren. Müssen wir vielleicht erklären, kennt nicht jeder. Das ist ein Markenpokal, der mit elektrischen Minis fährt. Diese Autos sind nicht die, die du beim Händler kaufen kannst. Sie sind wirklich speziell für einen Renneinsatz aufgebaut. Wert ungefähr, naja, sagen wir mal, von dem eines GT4-Autos, aber mit dem spannenden Angebot, du kannst die Saison für 55.000 Euro fahren.
Genau, das ist gerade in Zeiten wie diesen, wo auch die Fahrer sicherlich es nicht so einfach hatten oder haben wie in der Vergangenheit, da Partner oder Sponsoren zu finden, eine Serie, die vom Budget für einige möglich ist. Du weißt selber, du kennst die Marktpreise der verschiedenen Rennserien, was so ein Cockpit kostet, sei es dann im GT-Bereich, sei es dann im Formelsport. Im Grunde geht es dann im Kartsport ja auch schon los. Und ich glaube, wer da motorsportlich unterwegs sein möchte, in einem netten Flitzer und da wirklich auf der Rennstrecke, auch im Rahmen eines sehr attraktiven Veranstaltungspakets, das muss man immer auch mal sagen, der ist da sicherlich gut aufgehoben. Ja.
Für dich als Ölhersteller ja nicht so spannend, weil das ist ein Elektroauto, ne? Also verfolgst du die Serie trotzdem?
Ja, natürlich, da ich ja weitestgehend auch bei der Veranstaltung bin oder ja einige DTM-Rennen besuche, nehme ich das natürlich wahr. Ich habe auch selbst schon mit den Organisatoren gesprochen. Ich kenne ein, zwei Fahrer, die da auch unterwegs sind. Das hört sich immer alles sehr interessant an. Und es gibt ja auch durchaus Komponenten, die wir bieten und diese Fahrzeuge dann auch gebrauchen können. Aber da hast du mir heute Morgen ja schon mal was zugewunken nochmal.
Du meinst mein Lieblingsprodukt aus deiner großen Range, den Aktivschaum.
Ja, den auch. Zum Beispiel den auch. Aber es ist ja das Thema, was mit Bremsen oder diesen Dingen einfach zu tun hat. Klar, wir sind Schmierstoffhersteller. Das ist nun mal das, was wir hauptsächlich machen. Wichtiges Thema. Aber was andere Betriebsmittel für Fahrzeuge betrifft, liefern wir die natürlich auch. Und wenn die Serie oder entsprechend Verantwortliche da mit mir reden und auf mich zukommen, weiß jeder, der mich kennt, dass man da durchaus mal das Gespräch mit mir führen kann, logisch.
Also die Mobilität ist ja momentan im Umbruch. Also das heißt, Autohersteller müssen neue Antriebskonzepte sich überlegen, müssen sich vielleicht sogar neue Fahrzeugkonzepte überlegen. Merkst du das auch schon? Also du bist ja im weitesten Sinne, ich sag jetzt mal, von der Autoindustrie abhängig. Merkst du das, dass sich da auch schon was tut? Oder läuft es bei euch so weiter wie vor, keine Ahnung, 5 Jahren, 10 Jahren?
Ja, abgesehen von den normalen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten, die jetzt jedes Unternehmen hat, sei es irgendwelche Sanktionen oder vielleicht irgendwelche zukünftigen Zölle, ist natürlich eine gewisse Vorsicht da, das ist ganz klar, vielleicht ein Stück weit auch Zurückhaltung, aber was den Bedarf an unseren Produkten betrifft, der ist ja nach wie vor da. Also es gibt ja Bestandsfahrzeuge und schau mal allein, du siehst es ja schon in der DTM, GT Masters, im GT-Bereich, die Hersteller, die jetzt da neue Autos entweder kürzlich gebracht haben, auf den Markt gebracht haben oder bringen werden, das ist ja alles vorhanden. Und wir reden sehr intensiv über das Thema E-Fuels. Wir reden sehr intensiv und wir haben es ja schon im Programm, biobasierte Schmierstoffe, also Eco-Öle, wenn man sie mal ganz banal so nennen möchte, die ja schon eingesetzt werden, die schon beim 24-Stunden, Klammer auf, 7,5 Stunden, Klammer zu, Rennen eingesetzt wird, die wir jetzt auch mit Bestandspartnern und neuen Partnern, sowohl teamseitig, als auch, ich sag mal, was herstellerseitig testen. Das ist ein großes Thema und das ist auch ein wichtiges Thema, weil jeder, der sich dieser Komponenten bedient, die wir oder auch die Kraftstoffhersteller liefern, der macht dadurch ein Stück weit sein Gesamtprodukt Auto, aber auch seine komplette Rennserie, das Wort, ich nehme es nochmal im Mund, nachhaltiger. Es ist ja ein bisschen ausgelutscht, dieser Begriff, aber mir fällt jetzt da auch nichts Besseres ein. Und das ist ja wichtig. Es geht ja auch da beim Fahrer schon los oder bei der Fahrerin schon los. Wenn du Sponsorengespräche führst, das Motorsport und so weiter und stinke hier und da, gut, aber man muss mal das Gesamtprodukt sehen und den kumulierten CO2-Ausstoß einer Fußball-Bundesliga-Saison im Vergleich mit einer Motorsport-Saison. Und dann ist man da, glaube ich, im Bereich Motorsport auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das andere ist, wenn du jetzt den Motorsport nicht förderst, sei es denn als Partner von Rennteams, Rennserien, Fahrer oder wie auch immer, dann stoppst du so ein bisschen oder bremst so ein bisschen das Entwicklungspotenzial ein. Wir entwickeln ja im Grunde im Bereich Motorsport, um es dann auch auf die Straße zu bringen. Das ist es ja, oder wir bringen es ja schon auf die Straße. Das machen wir. Wir sind ein Unternehmen. Das machen andere auch. So, und wenn man jetzt ganz klar das auf eine Formel runterbricht, wenn du als Partner oder potenzieller Sponsor dich im Motorsport engagierst, in welcher Form auch immer, dann subventionierst du auch das Entwicklungslabor für nachhaltigen Straßenverkehr. Das kann man wirklich so formulieren.
Das ist bei den Autoherstellern nicht so. Die entwickeln einfach viel vom Reißbrett, können das auch in Simulation machen. Aber bei Dingen wie zum Beispiel Öl, oder ich war eben bei Hankook, auch da die Reifenentwicklung, da spielt das Thema Motorsport eine ganz große Rolle. Der Nürburgring spielt eine ganz große Rolle. Die Reifen, die höchsten Ansprüche erfüllen müssen auf dem Nürburgring sich beweisen, also wirklich unter extremsten Bedingungen. Das ist bei deinem, ich nenne das jetzt mal Ökoöl, ja genauso. Also das heißt ja nicht, wenn es ökologischer ist, dass du in Sachen Sicherheit, in Sachen Leistung Abstriche machst, in Sachen Kraftstoffeinsparung.
Nein, also was die Performance betrifft, sind wir da sicherlich auf dem Level, wo sich die konventionellen Schmierstoffe auch befinden. Das ist einfach so, wir haben den Anspruch, die müssen halt sofort performen, auch bei Sprint oder Ein-Stunden-Rennen. Gleichermaßen müssen sie beim 24-Stunden-Rennen durchhalten, wo auch immer, oder grundsätzlich beim Langstreckenrennen. Das ist einfach so. Wenn nachher irgendwie was durch Balance of Performance oder was auch immer eingebremst wird, ist das eine andere Sache. Nur wir als Hersteller, als Produzent müssen den Anspruch haben, immer das beste Produkt auf den Markt zu bringen.
Das funktioniert nicht in der Simulation. Also das heißt, dieses Öl, was in diesem Rennauto 24 Stunden gelaufen ist, da kommt dann irgendwer mit einem Reagenzglas, nimmt das dann raus und dann wird es im Labor zerlegt, ob alles so funktioniert hat, wie es sollte, oder ob sich da irgendwelche Dinge drin befinden, die da plötzlich nicht reingehören.
Genau, wir haben das jetzt geht das mit den Tests schon los, dass wir, sagen wir mal, Leerbehälter, also Laborbehälter, das sind so, sagen wir mal, Halbliter Flaschen, die kann man dann zudrehen, den Teams schicken und die dann entsprechend das Öl ablassen, auffangen und unter Angabe des entsprechend gebrauchten Öls und Angabe meinetwegen der Kilometerleistung das an uns zurückschicken und ja, wir rupfen das dann auseinander. Das ist ganz normal und das machen wir auch im Vergleich, sag ich mal, konventionelle Schmierstoffe mit biobasierten Schmierstoffen, dass wir auch da den direkten Vergleich haben. So, da macht man auch mal nochmal einen Gegencheck mit, sagen wir mal, Bestands- oder Mitbewerberprodukten und guckt dann, okay, wie kann man Sachen besser machen, wenn sie besser zu machen sind. Das ist Entwicklungsarbeit, das ist wirklich Entwicklungsarbeit, ja.
Das heißt aber, wenn sich da irgendwas findet, was noch nicht optimal funktioniert hat, dann wird die Zusammensetzung geändert und dann heißt es wieder neues Öl, wieder rein ins Rennauto, nochmal testen, nochmal gucken, ob es jetzt passt.
Genau, ja, das ist ganz einfach so. Wir sind in der glücklichen Lage, aus dem Stand schon sehr gute Produkte bereitzustellen, sodass die Modifikationen sich da im Grunde in Grenzen halten. Das sind dann nachher noch Nuancen. Ja, das ist der Anspruch. Ich selber hatte jetzt beim NLS-Finale zwei unserer technisch Verantwortlichen mit an der Rennstrecke, die dann mit den Technikern, mit den Ingenieuren der entsprechenden Rennteams oder Herstellern reden. Es ist dann auch mir wichtig, dass es einen direkten Kommunikationsaustausch gibt zwischen diesen Technikleuten. Ich selbst bin kein Techniker, aber ich sag mal, bevor es dann, sag mal, zu einem Informationsverlust geht, weil es dann nochmal um meine Ecke geht, können diese Leute das am besten direkt machen. Dann wird es schnell und gründlich bearbeitet. Das sind Chemiker, die wissen, wovon sie reden. Wenn ich dann reinweg noch ins CC gesetzt werde, damit ich immer weiß, wo wir jetzt gerade stehen oder wie die Entwicklung voranschreitet, ist das für mich in Ordnung, weil ich natürlich als Motorsportverantwortlicher auch über diese Dinge Bescheid wissen muss. Aber ich bin sehr froh und dann wurde da jetzt auch bei meinem Besuch wieder bestätigt, dass es da einen sehr, sehr engen Austausch zwischen unseren Technikern und denen unserer Partner gibt.
Okay, lass uns mal zum Ende nochmal ein bisschen zurückschauen. Wir haben ja schon seit Hockenheim nicht mehr miteinander geplaudert. Was hast du eigentlich so in der Zwischenzeit alles angestellt oder was kommt in nächster Zeit auf dich zu?
Was kommt in der nächsten Zeit auf mich zu? Gut, du kennst dieses ganz normale Jahresendprozedere, was dann so stattfindet. Hier eine Weihnachtsfeier und da was und hier. Und ja, wir haben ja, du weißt ja, wir reden ja oft auch mal so ein paar private Sachen, über die man dann ja auch reden darf.
Die darfst du auch hier verraten.
Genau, und ich werde zum Beispiel morgen diese Essen Motorshow auch verlassen.
Was? Warum?
Weil ich einen noch wichtigeren Termin habe morgen Abend.
Noch wichtiger als die Essen Motorshow? Weihnachtsfeier?
Nein, das nicht mal. Aber wir haben unseren Schützenball. Und du weißt ja, ich habe...
Wir sprachen am Norisring drüber, ja?
Wir sprachen bereits darüber, ja. Genau. Das ist ja, ich hole dich da immer sehr gerne ab, damit du da auf dem Laufenden bleibst. Du weißt ja, dass das bei uns eine sehr, sehr große Sache ist und Angelegenheit ist. Und das ist auch mit dem nötigen Ernst anzugehen. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass ich dann als Mitglied des Throns morgen an unserem Schützenball teilnehmen werde.
Warte mal, habt ihr eigentlich gar nicht gefragt? Hast du eigentlich einen Waffenschein?
Nein, ich habe keinen Waffenschein, bin aber berechtigt, im Rahmen, sag ich mal, eines Schützenfestes oder gewisser Veranstaltungen im Rahmen des Schützenvereins, dessen Mitglied ich schon sehr, sehr lange bin, unter Aufsicht der entsprechenden Personen, die da auch geschult sind, diese Waffe in die Hand zu nehmen, um auf Ziele, sprich Ringscheiben oder ähnliches, aber auch auf den Adler dann schießen zu dürfen.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
Ja, du brauchst keine Angst haben. Ich bin jetzt hier völlig unbewaffnet auf der Messe. Ein Glück.
Soll ich dir noch verraten, wo ich gestern war?
Ja, das erzähl mir doch mal. Du warst wahrscheinlich bei keinem Schützenball.
Ich war bei keinem Schützenball. Ich darf auch nicht schießen und ich glaube, das würde auch verheerende Ergebnisse geben. Nein, ich war in Bottrop und zwar bei der Firma Brabus.
Ah, okay, interessant. Dann höre ich mal gerne zu, was du da jetzt weiter drüber zu berichten hast.
Warst du schon mal dran?
Nein, leider nicht.
Okay, also wir haben uns getroffen am Werk 1. Das klingt jetzt erstmal so riesengroß, wie du bist bei Volkswagen. Du musst dir das aber, wenn du da reinkommst, ähnlich vorstellen. Du wirst begrüßt von einer Reihe von Pagoden, die dort stehen. Ich hatte ein bisschen Zeit, bin mal um diese Autos rumgegangen, habe mir die mal ein bisschen genauer angeguckt. Lack sieht aus wie neu, Scheiben, Fenster, Gummis, sieht alles aus wie neu. Und dann guckst du in dieses Auto rein und weißt, Autos dieses Alters haben immer so gewisse Mängel, die sich einfach nicht vermeiden lassen. Durch Lichteinstrahlung, diese rote Taste vom Gurtschloss, die wird halt so orange oder bleicht in der Mitte aus. Das Ding sieht aus wie neu. Die Knöpfe am Radio sehen aus wie neu.
Und du hast natürlich erstmal wieder Kontakte gemacht, um ganz uneigennützig natürlich mal im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit rauszufinden, ob du mal so ein Auto für, sage ich mal, 15 Monate bewegen darfst.
Schön wär's. Nein, ich habe mich mal wirklich schlau gemacht, was hat's denn mit diesen Autos auf sich? Und das finde ich super spektakulär. Ich komme gleich auch zu den neuen Autos, aber das hat mich am meisten beeindruckt. Die kaufen alte oder haben alte Pagoden aufgekauft, haben diese Autos komplett zerlegt auf die letzte Schraube und haben anhand der Typenkarte das Auto, wie soll ich das sagen, auf der alten Karosserie, wenn da irgendwo Schäden drin waren, sind die ausgebessert worden, aber sonst ist das Auto auf der alten Karosserie neu aufgebaut worden. Die sind in der Lage, die alten Leder nachzubauen, die alten Nähte, die gleichen Nähgarne, die man damals genommen hat, alles das gibt es noch. Die haben alle möglichen Anbauteile ausgetauscht, Motor komplett auseinandergenommen. Eine Person macht das. Dieser Motor wird komplett auseinandergenommen. Alles, was Verschleiß unterliegt, weg. Alles wieder neu. Das Auto ist, nachdem es dann fertig ist, dauert einige Monate, bis das Auto wirklich aus der Halle wieder rauskommt, im gleichen Zustand, wie es mal ausgeliefert wurde, aber mit einigen Werkstoffen, die heute eben halt besser sind, deutlich besser als früher.
Und dann zu welcher unverbindlichen Preisempfehlung?
Es gibt einen verbindlichen Preis, der stand auch dran, 330.000 zuzüglich Umsatzsteuer.
Okay, gut, ja, das hätte ich jetzt vielleicht sogar etwas höher eingesetzt. Gleichwohl, wenn sich wirklich jemand die Mühe gemacht hat, dieses Auto so instand zu setzen, weil ich hätte schon Angst damit, durch die nächste Pfütze zu fahren. Wenn
ich auch, das war auch so dieses gleiche Ding. Es ist ein Kunstwerk, schon immer gewesen, ja, optisch ja. Großartig. Wo ich dachte so, ja, aber den kannst du eigentlich nicht nach Hause fahren.
Nein, also da hätte ich echt Respekt vor. Ich meine, was soll da anders passieren als mit jedem anderen Fahrzeug auch, was man im Straßenverkehr bewegt? Aber man hat ja doch eine gewisse Ehrfurcht und Respekt vor dem Wert, also dem ideellen Wert und dem finanziellen Wert eines solchen Wagens. Und ja, ich bin mit meinem Dienstwagen gut zufrieden und ja.
Der kannst du durchschützen, mit durchfahren ist ja. Egal. Gut, dann sind wir also weiter durch die Hallen gegangen. Es gab einige neue Autos. Brabus ist ja für Mercedes bekannt, aber ich habe dort auch noch ein anderes Auto gefunden. Jetzt ist es natürlich geil, im Podcast Bilder zu zeigen. Martin, was siehst du?
Ich sehe einen ziemlich, es ist pink, ne?
Ja.
Pinkes Fahrzeug. Da ist er überall pink. Pinke Felgen. Ach, pinke Sitzgarnitur.
Ist es ein Range Rover? Den hat man tatsächlich als Showcar auch mal gemacht. Also sie machen hauptsächlich Mercedes, aber sie geben sich auch mal irgendwie Ideen bei anderen Fahrzeugen. Und wenn Kunden kommen und Wünsche haben, dann wird alles befolgt. Du bist des Öfteren auch mal in Werkstätten gewesen, nehme ich mal an, ne?
Ja, klar.
So, ich auch. Und ich habe dort ein Auto gesehen, wo mir so diese Detailverliebtheit von Brabus aufgefallen ist. Ich versuche das immer zu beschreiben. Es steht ein Porsche dort. Da hat man die Batterie an ein Ladegerät angeschlossen. Und auf dem Kotflügel, wo dieses Kabel herläuft, also in jeder Werkstatt läuft dieses Kabel halt über den Kotflügel, hat man
eine Schutzabdeckung gelegt.
Diese Detailverliebtheit auch bei den Sitzen. Es sind überall Schoner drauf. Die Autos werden wirklich behandelt wie Heiligtümer. Ich habe mich auch nicht getraut, die anzufassen.
Mal ganz ehrlich, was die da drüber gelegt haben, ist eigentlich ein stinknormales Badehandtuch, oder wie sieht das aus?
Ja, es ist ein Tuch, genau. Ja,
von Ravenol spezielle Kotflügelschoner, die dann, das musst du mir, wir reden immer über Foam Cleaner und sowas, Kaffeemaschine sauber machen und solche Scherze, aber guck dir mal unser komplettes Sortiment an und gewisse Dinge, die wir haben, auch sowas, ja.
Du siehst Verbesserungspotenzial?
Ja, wir haben sowas, ich sag mal, wenn das Ding, das muss irgendwie in die Waschmaschine packen oder wie auch immer. Bei uns ist das halt irgendwie aus Kunststoff, kannst du abwischen. Ja, aber ich will mich da jetzt nicht drin vertiefen.
Dann ging es um das Thema Mercedes und sie haben das G-Modell, ja, sagen wir mal, auf schlanke 800 PS gebracht. Es sind 24 Zoll Räder drauf. Hankook liefert da jetzt exklusiv die Bereifung für. Und dieses Auto ist in der Lage, 300 km/h zu fahren und rate mal, wo es beweisen musste, dass auch ungeübte Piloten wie du und ich damit keinen Blödsinn machen.
Also wenn es ungeübte Piloten sind, dürfte es ja nicht die Nordschleife gewesen sein, oder?
Doch, genau da. Also die Autos sind alle auf der Nordschleife getestet, damit selbst auch ungeübte Piloten wie wir zum Beispiel mit dem Auto, wenn wir in heikle Situationen kommen, nichts passiert.
Interessant. Gut, aber es ist ja gut, wenn es die Nordschleife dann einigermaßen gut übersteht, sowohl Fahrzeug als auch Fahrer, dann taugt's. So viel steht fest.
Ja, und das ist auch der Grund, warum Brabus sagt, das ist für uns ganz wichtig, Autos so zu entwickeln, die müssen sich auf der Nordschleife beweisen, damit sie, wenn sie hinterher in Kundenland sind, auch mit diesen Autos nichts passieren kann.
Finde ich gut, ist richtig. Wie heißt das nochmal, der Satz, ein jeder lobt, was Nürburgring erprobt.
Das steht unten im Eingang, ne, wenn man reinfährt.
Ja, oder oben, wenn man da im alten Fahrerlager steht, das glaube ich oben an der also über den Toren da auf jeden Fall. Das ist, ja, da ist was dran. Siehst ja auch, ne? Ich glaube, das ist ein Slogan, den wir sogar auch im Rahmen unserer Tätigkeit am Nürburgring auch mal ein bisschen mitverwenden dürfen.
Solltest du machen.
Wie das historische Logo ja auch.
Hm? Ja, also spricht eindeutig dafür. Ja, da war ich, wo war ich denn noch? Ich war auf der VDE E-Mobility Conference.
Oh, das hört sich sowohl spannend als auch etwas ernüchternd an. Konferenzen sind ja relativ dröge, oder?
Eigentlich nicht. Also erstmal, es gab ein relativ breites Spektrum. Es waren viele Experten aus allen möglichen Bereichen der Mobilität da. Autohersteller, Lkw-Hersteller, Leute, die Ladeinfrastruktur machen. Und alle haben gesagt, die deutschen Autobauer, die müssen mal ein bisschen Gas geben, weil ansonsten werden sie von China irgendwann mal abgehängt werden.
Ja, das hört man immer wieder. Man muss sehen, wie sich die Dinge entwickeln und wie sich Bedarf. Natürlich, wir hören es und lesen es ja alle, wie schwer sich die deutschen Automobilbauer auf dem asiatischen Markt tun. Die Asiaten haben ja selbst irgendwie jetzt auch unter Beweis gestellt, dass sie halt diese Fahrzeuge auch bauen können. Ja, das ist sicherlich ein harter Wettbewerb, genau.
So, komm, jetzt schlage ich den Bogen zum Heute. Hast du gesehen, dass hier auf der Messe in Essen auch einige chinesische Hersteller ihre Stände aufgebaut haben? BYD ist da, NIO ist da?
Ja, habe ich gesehen, auch selbst hier vor in der Galeria, da habe ich vorhin einen Stand gesehen. Frage mich jetzt gar nicht, was es da genau geht, um welches Produkt. Aber ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Und natürlich, hier rennen viele Leute rum, das ist nun mal ein Markt hier und wenn man sich das als Unternehmen leisten will und leisten kann, dann stellt man hier aus, logisch.
Hast du schon mal in so einem NIO gesessen?
Nein, habe ich noch nicht, aber wie ich dich kenne, hast du das schon mal getan.
Wollen wir da mal hingehen und das mal nachholen?
Das können wir gerne machen, allerdings machen wir ja auch hier das Thema so ein bisschen. Du bist ja eigentlich hier auf diese Messe gekommen, nicht nur um jetzt mit mir ein bisschen Podcast zu machen. Guck mal, der Ralf sitzt da schon wieder und wartet, dass wir eigentlich fertig werden zu quatschen. Sondern, was macht man auf einer Messe, Thorsten?
Mit Menschen reden, Kaffee trinken, was essen, plaudern.
Am besten, ich meine, haben wir dann auch was von einfach mal mit einer Vertriebsperson reden und sich über die Neuigkeiten, die Ravenol zu bieten hat, einfach mal uns zu unterhalten oder sich das mal nahelegen zu lassen. Und da kann ich dir vielleicht nochmal unseren Vertriebschef Inland, Benjamin Freiberger, ans Herz legen.
Der hat Messepremieren?
Lass dir mal von dem erklären, was wir jetzt hier Neues und erstmalig jetzt auf der Messe präsentieren und dann
gehen wir anschließend und setzen uns in den NIO.
Das machen wir, genau.
Sehr gut. Hallo Benjamin.
Hallo.
Du, Martin hat keine Lust mehr mit mir zu plaudern, der holt jetzt Kaffee.
Ja, soll er machen, ich trinke keinen Kaffee, alles gut.
Erzähl mal ein bisschen was. Er hat gesagt, du hast irgendwas an Messeneuheiten hier. Was gibt's hier?
Wir haben jetzt hier auf der Messe unsere neuen Additive quasi relativ dick dabei. Wir haben schon früher mit Additiven angefangen, aber wir haben jetzt im Laufe dieses Jahres uns dazu entschieden und das auch umgesetzt, die Additive selbst herzustellen. Das heißt, wir kaufen die Materialien ein, aber verwenden unsere eigenen Rezepturen.
Jetzt musst du mir mal eins erklären. Ich kenne Additive tatsächlich noch so zu der Zeit, als man von bleihaltigem Sprit auf bleifreien umgestiegen ist, dass es da irgendwelche Additive für den Kraftstoff gab, weil viele Leute Angst hatten, dass ihre Autos den bleifreien Sprit nicht aushalten. Dann gab es, glaube ich, mal irgendwann welche, die haben solche Dinger verkauft und haben dir riesige Leistungszuwächse versprochen. Das hat sich hinterher irgendwie nicht bewahrheitet. Sind Additive heute noch up to date? Weil die Sprithersteller sagen doch, alles, was so ein Motor braucht, ist da drin.
Ja, also im Grunde genommen machen wir etwas Ähnliches. Wir sagen ja auch, alles ist im Öl, was du brauchst. Macht auch meiner Meinung nach absolut Sinn. Also man muss halt immer gucken, welche Funktion soll das Additiv erfüllen. Und es ist ja auch die Sache, ein Sprithersteller sagt vielleicht, da ist alles drin. Aber er sagt das auch nur bei seinem teuersten Produkt. Das heißt, bei den anderen ist das nicht unbedingt. Dazu kommt natürlich, dass wir als Ravenol international tätig sind. Wir haben zum Beispiel eine Rezeptur für einen Oktanbooster entwickelt, die wirklich richtig gut ist, die wirklich so 5-6 Oktan echt mal rausholen kann. bei einer Tankfüllung. Problem ist nur, die deutschen Regularien lassen den Verkauf in Deutschland gar nicht zu.
Warum nicht?
Es geht ja um die Rezepturen, die Zusammensetzung, welche Inhaltsstoffe sind drin. Und um die Leistung zu haben, die man von Ravenol erwartet, muss man halt Stoffe verwenden, das geht halt nicht anders, die dann aber in ihrer Konzentration in der Rezeptur in Deutschland wieder ein Problem darstellen können. Andererseits ist es aber so, wir haben ja in Europa oder in Deutschland Spritqualitäten, bei denen das auch nicht so notwendig ist. Aber wir haben halt auch einen großen Markt Südamerika, wir haben einen großen Markt in Afrika, wir haben einen großen Markt in Asien oder sowas, wo in den Ländern die Spritqualitäten teilweise nicht so gut sind.
Ich habe gehört, die sind teilweise so schlecht, da würde bei uns kein Auto mitfahren.
Ja, also da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht so tief drin bin, aber sowas in der Art habe ich auch schon gehört. Also man würde sich da schwer tun mit, ne? Man kriegt da so, wenn da dann 91er, 92er Sachen rumlaufen und hier hast du 98 Standard oder sowas. So, und um das auszugleichen, weil auch dort wird ja ein Audi A6 verkauft oder ein, was weiß ich, da gibt's auch Porsche-Fahrer oder was auch immer, ja? Also deren Motoren einfach hohe Oktanzahlen brauchen. So, und da macht es halt Sinn. Andererseits haben die wieder andere Regularien, die den Verkauf ermöglichen. Und für diese Märkte ist dann so ein Produkt wichtig. Das meine ich mit, wir haben den Einfluss auf die eigene Rezeptur. Wir können festlegen, was wir dafür nehmen und worauf wollen wir damit abzielen. Und wir sagen zum Beispiel ein Produkt für einen Oktanbooster, internationaler Markt, sehr, sehr wichtig. In Deutschland schon von den Anforderungen an den eigenen Sprit nicht so wichtig. Können wir in der Rezeptur was machen? Das andere ist, wir haben jetzt hier auf der Messe eine Verkaufsaktion, wo wir so ein kleines Set anbieten, ein schöner Kalender und zwei Additive. Das eine ist ein Engine Cleaner. Packt man mit ins gebrauchte Öl quasi, fährt den Motor warm, fährt eine Runde um den Block, 15, 20 Minuten oder sowas und kann dann das Öl ablassen und dann eine erhöhte Reinigungswirkung zusätzlich, damit das frische Öl in einen möglichst sauberen Motor eingegeben wird, um dann seine Wirkung auch voll entfalten zu können. Als zweites packen wir dann noch mit rein, also zwei Dosen, ein Additiv entweder für Diesel oder für Benzin, um das Kraftstoffsystem ein bisschen zu reinigen. Da ist wieder der Punkt, was du vorhin sagtest, sagen die nicht, das machen wir in unseren Sprit ja immer mit rein. Ja, erstens sagt das nicht jeder und zweitens meistens eher bei den höherwertigen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich spare beim Sprit ein paar Cent und gehe an eine freie Tankstelle oder sowas, weißt du, was du da am Ende drin hast? Nee, schad nix, wenn du hier auf der Messe bist, eine Tüte 10 Euro, das ist wirklich fairer Preis und ich glaube, da kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß von einigen Kollegen, die es privat bei ihren eigenen Fahrzeugen genutzt haben. Ohne Witz, die waren überrascht, dass sie es so deutlich gemerkt haben. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ihr Auto vielleicht vorher nicht ordentlich gepflegt haben. Mag sein. Aber das ist halt, wo wir auch Erfahrungsberichte von den eigenen Kollegen haben und nicht dieses Schlangenöl, wie behaupten was, und da ist nichts hinter. Ne?
Das ist auch ein Werterhalt für mein Auto.
Auf jeden Fall. Also der Werterhalt ist gegeben. Also ich habe einen Verschleißschutz, ich habe einen Korrosionsschutz dadurch mit drin. Ich habe natürlich letztlich auch eine sauberere Verbrennung. Also wir haben unseren kleinen Flyer, ich kann es natürlich jetzt nicht zeigen, aber da haben wir so ein schönes Bild, ne, wo man sagt, die gebrauchte Einspritzdüse, wo dann sie ein bisschen verklebt hat. Die Verteilung des Sprits im Brennraum ist halt nicht mehr ideal. Ne? Es konzentriert sich vielleicht auf einzelne Stellen und führt da zu Schäden. Und durch diese Reinigung kriege ich das halt wieder eine bessere Zerstäubung hin, womit ich die Verbrennung sauber habe, ich spare Sprit, ich kann Schadstoffe sparen und ich mache einen Korrosionsschutz. Ne? Und das sind halt schon echt Benefits, da wo ich sage, das kann man mal machen, auf jeden Fall.
Also wer mehr jetzt dazu wissen will, auf der offiziellen Webseite gibt es bestimmt einen Link dazu, wo ich was finde.
Ja, auf jeden Fall.
Ich packe den in die Shownotes rein, kein Problem.
Genau, ich meine, wir haben das jetzt auch eingeführt. Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Wir haben es jetzt getestet, dass wir bei den Motorenölen, wenn man sich ein Motoröl auf unserer Website ansieht, dass da auch ein Hinweis auf die Additive ist, also quasi ein Crosslink dann ist, damit man das auch schneller finden kann.
Sehr gut. Ja, du, weißt du was? Martin ist da mit dem Kaffee. Jetzt machen wir einen Kaffee leer und dann gehen wir zu Nio. Danke dir.
Bitte sehr gerne.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.